Aloha, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. An den Mikros heute für euch, Andreas.
Und Sebastian. Und Andreas, du bist ja heute ganz beflügelt, oder? Wie geht's dir? Erzähl mal.
Ja, ich bin immer noch im Aloha-Gefühl. War ja letzte Woche auf großer Reise in Honolulu, Hawaii. Und ja, ich bin tatsächlich sehr beflügelt. Aus verschiedenen Gründen. Die Konferenz, die ich da besucht hatte, war total spannend. Interessante Paper gehört und Einsichten gekriegt und Anregungen gekriegt, auch für die eigene Arbeit. Aber natürlich auch das Drumherum habe ich sehr genossen. Hawaii war da schön in den Bergen wandern und habe gesurft. Bin gesurft in Waikiki. Und ja, cool. Da kommen natürlich dann auch gleich philosophische Überlegungen. Hab da einen getroffen, den Jameson, einen Surfer. Und der hat mir eine philosophische Weisheit mitgegeben. Und ich dachte natürlich, Surfer, die weise Sachen von sich geben, das ist also die Weisheit.
Ja.
Und inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob da so viel Weisheit drinsteckt. Aber ich will sie mit dir und euch teilen, die Weisheit. Er sagte, Menschen, Dinge, den Ocean, dies kann man nicht kontrollieren. Als ich da auf dem Board war, dachte ich, ja, genau, Aloha. Aber Mahalo für diese Einsicht. Aber ja, weiß ich nicht, was du davon
hältst. Kann man ja mal auf uns wirken lassen.
Ja.
Und vielleicht ist das, also klingt total toll, was du erzählst. Und vielleicht ist diese Weisheit auch eine ganz gute Überleitung. Zu einer Reaktion, die wir bekommen haben auf unsere letzte Sendung zur moralischen Expertise. Wobei, vorneweg muss ich noch mal sagen, also ich bin schon hinreichend neidisch eigentlich auf diese Reise und wir haben ja im Vorgespräch darüber gesprochen, das findet ja nächstes Jahr wieder statt und
Richtig, ja. Das findet wieder statt, das musst du merken, es ist immer Anfang Dezember, die Applied Human Factors and Ergonomics Konferenz und muss ich auch noch erzählen, ich habe auf dieser Konferenz immer wieder ethische Themen auch entdeckt. Mhm. Und die Leute, viele Paper sprachen über Ethik, dass ihre Technologie Ethik adressiert und respektiert, aber ein Vortrag gehört von einem aus der Defense Verteidigungsindustrie. Mhm. Und der sagte, ja klar, machen wir, aber das waren halt so allgemeine Kundgebungen sozusagen vom Willen, Ethik zu respektieren, aber wenig reflektiert und auch aber in den anderen Papern, die nicht die Keynote-Paper waren, dann immer wieder auch ethische Themen angesprochen oder für die Ethik relevant und dann habe ich den Vorschlag gemacht, den Konferenz-Organizers, ob die nicht den Ethik-Track da installieren wollen.
Klingt super.
Und fanden die, also auch die Reaktion klang super, ja, werden sie aufnehmen und machen. Und dann, wenn das so wäre und es klappen würde, dann wäre eigentlich ein wichtiges Ziel auch realisiert, was ich schon verfolgen wollte, nämlich auch die Communities zusammenzubringen. Also so Human Factors, das ist im Prinzip auch Mensch-Maschine-Interaktionsforschung, viel. Und Ethik auch nochmal zusammenzubringen, das ist vielleicht hier bei uns mehr, also in Europa mehr der Fall, jetzt in dieser Community weniger, dass es da eben Überschneidungen gibt und Kooperationen. Und wenn man das ändern könnte, dann wäre das eine gute Sache. Und uns wird es die Möglichkeit geben, Sebastian, nächstes Jahr live findet auf Maui statt, glaube ich, live aus Maui zu senden, oder?
Was? Ja, also das, genau, also das nehmen wir uns jetzt einfach mal vor.
Und genau.
Ich wäre schon dabei.
Und da machen wir dann Philosophie und Surfen und tatsächlich, da werden wir in den nächsten Podcasts auch noch, werde ich noch einiges mitbringen für dich und uns und euch. Da gibt es schon einiges Interessantes, was ich entdeckt habe, aber dazu mehr später mal.
Dazu mehr später.
Aber wir haben eine Hörerreaktion.
Genau. Das Frank, ich glaube, so viel kann ich sagen, der uns schon zum zweiten Mal geschrieben hat. Zuletzt eben zu unserer Sendung zur moralischen Expertise von vor 2 Wochen. Und die Mail war sehr reichhaltig, aber ich glaube, einen Punkt, den ich nochmal herausbringen wollte, war, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, dass er die von uns so ein bisschen angedeutete Analogie von Automechanikerinnen und Philosophinnen, dass er sich daran vielleicht ein bisschen gestoßen hat, ne? Also er schrieb sinngemäß, Mechanikerinnen sind ja tatsächlich Expertinnen für Autos, aber Philosophinnen sind ja selbst auch Menschen, die dann über Moral nachdenken, ne? Und also wenn man jetzt in dem Bild oder in der Analogie bleiben wollen würde, dann müsste man ja sowas sagen wie Philosophinnen sind ja selbst die Autos, die man zum Mechaniker oder zur Mechanikerin bringt, dass man insofern vielleicht von Philosophinnen auch gar nicht erwarten könnte, dass sie sozusagen ihresgleichen reparieren, ne, um in diesem Bild, in dieser Analogie zu bleiben. Das sei für sich genommen aus verschiedenen Gründen, er hat da ein paar genannt, nicht möglich oder auch gar nicht wünschenswert und ja, weise einfach auf eine gravierende Schwierigkeit dieser Analogie hin, die wir da so ein bisschen aufgebaut haben. Was sagst du dazu, Andreas?
Also zuerst mal freue ich mich riesig, dass der Frank ein Hörer der ersten Stunde ist und uns auch Feedback gibt und da sich ja, mit den Themen auseinandersetzt. Frank, vielen Dank, Chapeau und Kudos und Big Up. Find ich super. Und ich finde auch die Überlegung interessant. Ich dachte mir, ob wir so ein bisschen in diese Richtung schon geleitet haben durch das Reparatur. Beispiel, ja. Also durch die Tätigkeit, die die Automechanikerin macht, nämlich reparieren, das leitet vielleicht so ein bisschen darauf hin zu sagen, ja, aber was wäre, wenn der Philosoph oder der moralische Experte, die moralische Expertin repariert? Ich glaube, worum es uns ja ging, war, dass wir mit diesen zwei Beispielen Beispiele dafür haben, dass es jemanden gibt, der oder die einen Zugang zu einer Realität hat, die mir als Novizin eben verwehrt bleibt. Und das kann ein kognitiver Zugang sein, also so ein Korpus an Wissen, an Sätzen, an Überzeugungen über die Kabel im Auto und wie die zusammenhängen und wo was funktioniert und was nicht funktioniert. Diese Einsicht habe ich nicht. Und da stehe ich sozusagen als Laie, als Novize dem gegenüber. Und die Parallele wäre eben, dass auch die moralische Expertin einen Korpus an Überzeugungen hat, an Theorien, an Kenntnissen über Argumente und Gegenargumente und wie die wieder Gegenargumente sehen, die ich als Laie oder als Novize eben nicht habe. Ich glaube, da ist eine Parallele, die ich nach wie vor schon sehe. Jetzt, der Frank, glaube ich, drückt auch die Intuition aus, die wir ja auch besprochen hatten. Irgendwie ist es ein komisches Gefühl, wenn wir von moralischen Expertinnen dann reden. Und er hat es ausgedrückt jetzt in der Kritik am Automechaniker-Beispiel. Ich glaube, wir lesen ja dann später auch noch beim Frank davon, dass es zum Beispiel in der Moral ja nicht um Wahrheit geht, sondern um Verhaltenssteuerung. Ja. Und ich glaube, da steckt dann auch der Kern drin. Das ist natürlich, also unter der Prämisse, dass das gilt, stimmt folgt dann auch das, was er sagt. Die Frage ist aber noch nicht beantwortet, jedenfalls für mich, ob es da nicht um Wahrheit geht. Denn zumindest oberflächlich sind die Aussagen, die jemand macht, wenn er eine moralische Aussage macht, natürlich auch so strukturiert, dass sie einen Wahrheitsanspruch mindestens vermitteln. Ja. Es sind Überzeugungen, es ist eine Prädikation. Heißt, ich sage, ich habe eine Aussage, eine Eigenschaft, nämlich moralisch gut zu sein, die ich auf etwas attribuiere.
Ja.
Aber das sind natürlich trotzdem interessante Hinweise und glaube, er macht noch gute, gibt noch gute Überlegungen dafür und eine starke Intuition, dass es doch eben nicht so parallel zu sehen ist.
Nee, ich finde auch, also du hast es schon gesagt, auch von mir natürlich vielen Dank, ich finde es klasse und auch nochmal der Aufruf an alle, uns zu schreiben, info@dissenspflege.de, über X, über Instagram, über Blue Sky, über unsere Homepage, kontaktiert uns mit genau solchen, ja auch Kritikpunkten an dem, was wir hier so erzählen. Und ich finde eben,
den Dissens gern auch mit euch.
Genau, wir pflegen den Dissens auch gerne mit euch und was mir diese E-Mail eben auch gezeigt hat, zum Beispiel an den Punkten, die du jetzt gerade genannt hast, wie schnell man da eigentlich wirklich an ganz tiefen philosophischen Fragestellungen ankommt, ne? Und was, wie man solchen Intuitionen, die dann vielleicht erstmal da sind, auch noch weiter nachgehen kann, dürfte, sollte, müsste, ich weiß es nicht, ne? Aber du verstehst, was ich meine.
Ja, gut. Absolut. Ja.
Aber heute sind wir ja in, ich weiß es noch nicht, in vorweihnachtlicher Stimmung. Wir haben heute den 20.12. Wir wollen heute nochmal uns unserer Rubrik den Entdeckungen der Woche widmen. Die Entdeckungen der Woche, in denen wir uns jeweils einen Artikel, ein Interview, ein Radiobeitrag, alles Mögliche ist vorstellbar, den wir eben entdeckt haben, uns gegenseitig blind vorstellen. Also der jeweils andere weiß nicht im Vorhinein, was ihm da vorgestellt wird. Das ist auch wirklich so, das möchte ich nochmal betonen, weil ich darauf angesprochen wurde, ob das wirklich
so ist. Ja. Ob wir hier Fake News.
Genau.
Mann, nein, machen wir nicht.
Und das haben wir heute sozusagen in vorweihnachtlicher Stimmung nochmal vor, oder Andreas?
Ja, das machen wir. Ich freue mich drauf, was du entdeckt hast. Ich bin auch gespannt, was du zu meiner Entdeckung sagen wirst.
Ja, Andreas, ich habe dir heute ein Interview mitgebracht. Und zwar von Zeit Online vom 16. November. Also noch gar nicht so alt. Das Interview ist überschrieben mit dem Titel "Welchen Preis hat ein menschliches Leben?" Ah. Und es ist ein Interview mit der 2019er Wirtschaftsnobelpreisträgerin Esther Duflo oder Duflo, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie, wahrscheinlich eher Duflo, da sie am MIT forscht und lehrt. Und in diesem Interview geht es um Folgendes. Diese Wirtschaftswissenschaftlerin hat sich sozusagen ausgerechnet, dass man im Jahr ungefähr 500 Milliarden US-Dollar bräuchte, um die Klimaschäden zu kompensieren, die wir global verursachen. Ja. Mhm. Und wie sie das genau macht, es geht da letztlich sozusagen um, sie bezeichnet es als die Mortalitätskosten pro Tonne CO2 im Jahr, die sie dann hochgerechnet hat auf den CO2-Ausstoß global gesehen im Jahr und dann eben sozusagen, geht es darum, wie viel Menschen werden auf eine Tonne CO2-Ausstoß pro Jahr mehr sterben. Ja, das kann sie so ungefähr ausrechnen und kann dann eben ausrechnen, dass dass wir über ein paar Zwischenschritte 500 Milliarden US-Dollar im Jahr brauchen, um das zu kompensieren, die Schäden, die wir dadurch produzieren. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt an diese 500 Millionen US-Dollar? So, und jetzt
wenn nicht stehlen.
Jetzt jetzt pass auf. Jetzt kommt der Weihnachtsdissens hier. sie hat einen zweiteiligen Vorschlag. Die erste Hälfte besteht in einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Konzerne, na? Und das bedeutet, international tätige Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro haben müssen, und darauf einigt man sich dann global. Und das haben ja sozusagen die OECD, ne, und die G20-Staaten haben sich darauf im Prinzip 2021 geeinigt, müssen mindestens 15% Steuern zahlen. Kann man auch in Details, also wenn jetzt zum Beispiel eine US-amerikanische Firma nach Irland geht und da ist der Steuersatz viel geringer, dann können die Amerikaner, ne, weil es eine US-amerikanische Firma ist, sozusagen die Differenz zu den 15% noch einziehen. Das ist die erste Hälfte, da hat sie ausgerechnet, dadurch würden wir schon mal, wenn wir das durchziehen, 250 Milliarden Dollar im Jahr zusammenkriegen, wenn wir das machen würden. So, und jetzt haben wir aber nur die Hälfte. Was machen wir jetzt mit der, wie kriegen wir jetzt die andere Hälfte? Und die andere Hälfte kriegen wir, indem wir 2% des Vermögens von Milliardären besteuern. Ne? Also es wird eine Vermögensteuer von 2% erhoben. Ja, das würde ungefähr, so sagt sie, einem Steuersatz von 30% auf das Einkommen durch das Vermögen von Milliardären entsprechen. Ja? Und wenn wir auch das zusammen, also wenn wir auch das machen würden, konsequent, hätten wir nochmal ungefähr 250 Milliarden Euro weltweit und zack, hätten wir die 500 Milliarden zusammen. Ja? Und dann kommt die Folgefrage, aber das mache ich jetzt nicht, sonst wird's zu lange, erzähle ich jetzt nicht noch alles. Also wie werden die denn sozusagen dann genau ausgeschüttet, diese 500 Milliarden Dollar? Also an wen, nach welchen Kriterien läuft das sozusagen, soll das Geld an Staaten gehen, die das ausschütten? Nein, sagt sie nämlich, es soll direkt an betroffene Personen sozusagen mehr oder weniger direkt auf dein Konto überwiesen werden. Aber darum geht's mir auch gar nicht. Meine Frage ist an dich, was hältst du davon? Also machen wir eine entsprechende Vermögenssteuer, erstens, und zweitens eine entsprechende global wirksame Steuer auf multinational tätige Unternehmen mit einem gewissen Jahresumsatz.
Ja, genau, als erstes, das ist vielleicht unpassend, aber es ist ja Weihnachten. Fällt mir da ein Witz ein, den ich gelesen habe. Der geht so, Elon Musk hat ein Vermögen von 340 Milliarden Dollar. Ja. Es gibt auf der Welt 8 Milliarden Menschen. Er könnte also jedem Menschen 1 Milliarde geben und hätte immer noch 332 Milliarden. aber ernsthaft, ich meine, also darf ich erst eine Rückfrage stellen?
Ja, ja, klar. Die Rechnung mit dem Elon Musk ist ja über, also naja.
Ja, aber gut. So. Das ist ein Witz. Also.
Ja. Ich musste kurz, es hat ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt.
Bei mir auch tatsächlich. Bei mir auch. Ich dachte, das ist ja cool, dann machen wir das, bis ich draufgekommen bin, dass es natürlich nicht so ist, dass dann 332 Milliarden übrig bleiben. Aber jetzt wieder zurück zum ernsten. Meine Rückfrage wäre, das Interview ist überschrieben mit, wie viel ist uns ein Menschenleben wert?
Ja.
Jetzt hätte ich ja vermutet, dass wir, dass das, was da beschrieben wird mit Ausgleich des Klimawandels oder des CO2-Ausstoßes, also was damit beschrieben ist, wäre doch sowas wie, also Prävention Maßnahmen ergreifen. Denn wenn wir sagen, da sterben so und so viele Leute, dann würde doch eine Investition nur Sinn machen, wenn wir sagen, wir versuchen das zu verhindern, beziehungsweise die zusätzlichen Tode, die entstehen, zu verhindern durch eben, was weiß ich, da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, Gesundheitsprävention, Umsiedelung von Menschen, die ihren Lebensraum verlieren, Häuser sicher bauen gegen Unwetter und so weiter, um dann diese Tote zu verhindern. Oder? Also so wäre das gemeint.
Genau, also es geht dann darum, dass du dir, also sie unterscheidet dann nochmal zwischen sozusagen stärker und weniger stark, aber dennoch stark genug betroffene Länder und Regionen, ja, und dementsprechend wird auch unterschiedlich ausgeschüttet. Und dementsprechend kann eben dieses Geld, was du dann hast, auch unterschiedlich eingesetzt werden. Ne? Also das ist erstmal die primären Effekte. Dass du dann zum Beispiel, wenn es unerträglich heiß wird, ne, kannst du dann eben an einen anderen Ort, ganz banal,
ja,
fahren mit diesem Geld, ja, was du dann hast. Ja. Und auf der anderen Seite sozusagen, weil das ja letztlich auch eine, das sind ja Steuern, die primär aus den reicheren Gesellschaften oder in den reicheren Gesellschaften erhoben werden, ne, eine gewisse Vorbildfunktion ihrer Meinung nach für, sagen wir mal, ärmere Länder, die jetzt sagen, naja, also warum sollten wir jetzt nicht auf Fortschritt setzen mit entsprechendem CO2-Ausstoß? Ihr habt uns das ja auch alles eingebrockt, ihr habt das ja auch gemacht, ne? Dass also dadurch, dass wir in Anführungsstrichen, ne, sozusagen für diese Kosten dann indirekt aufkommen würden und das eben in diesen Ländern finanzieren oder für die insbesondere Privathaushalte in diesen Ländern finanzieren, dass wir dadurch dann auch eine Vorbildfunktion schaffen könnten. Ne? Also wir kümmern uns darum, ne? Und das vielleicht auch den Turn dann schaffen könnte. Bitte mach doch mit. Ne?
Also das erste Mal, wo wir es erheben und was da für Fragen auch ethischer Art angesprochen sind, würde ich ganz kurz nach hinten stellen und sagen, eigentlich von hinten anfangen, von dem, was du zuletzt sagtest, genau, wie schütten wir es aus? Weil wenn wir eben in sowas wie Prävention, wie Absicherung und so weiter investieren wollen, dann würde ich ja sagen, dann wäre ja doch die Ausschüttungsfrage vielleicht schon mal zumindest in präzisere Richtung gelenkt. Man könnte sagen, es geht also in strukturelle Aktivitäten, an die sich dann Privathaushalte wenden können, wenn es um bauliche Maßnahmen geht, zum Beispiel.
Ja, da setzt sie sich auch mit auseinander. Da hat sie sozusagen ihre eigenen Argumente, warum sie sich dezidiert und ganz bewusst dafür entscheidet oder argumentiert, Privatpersonen auszuschütten, weil sie sagt, es gibt ja vielfach mal Verdachtsmomente und tatsächlich auch Fälle, in denen solche Hilfsgelder, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen blödes Wort, aber die da fließen, dann von solchen Institutionen missbraucht werden oder nicht ausgeschüttet werden oder zu anderen Zwecken verwendet werden, etc. pp.
Tief fließt.
Und das könnte man eben, sagt sie, relativ einfach verhindern und müsste dann aber in Konsequenz dann das Ganze eben auch als Vorbildfunktion für solche Institutionen und Staaten sehen dann nur noch. Ne? Das könnte man aber umgehen, indem man diese Gelder direkt an Privatpersonen ausschüttet. Na, das ist der Grund, warum sie das sagt. Ja.
Das ist sehr gut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der aber, glaube ich, auch in dieser Lösung nicht ganz verschwindet.
Ja.
Sowas braucht natürlich immer eine Bürokratie.
Ja.
Und da wäre sozusagen der zweite Punkt damit verbunden. Auch die Frage der Umsetzung, ja, das müsste sagen, du hast es auf globaler Ebene entschieden werden. Ich meine, wir sehen, dass schon einfach einfache Maßnahmen auf globaler Ebene irgendwie nicht zustande kommen. Also man bräuchte dann sowas wie eine Weltbehörde oder eine Weltregierung, die überall eine Jurisdiktion hat und die sowas dann umsetzen kann. Aber auf dieser Größe, das sehen wir ja schon auf EU-Ebene, was für Bürokratie Monster entstehen, natürlich also gewissermaßen aus den Sachzwängen heraus. Das wäre aber da, glaube ich, ganz ähnlich. Deswegen, das ist gar nicht jetzt ein Gegenargument oder sagen, finde ich einen blöden Vorschlag, weil Bürokratie ist, glaube ich, das klingt halt gut, aber an der Umsetzung finde ich das doch schwierig, wobei es so zu sein scheint, wenn ich dich richtig verstehe, dass sie eben vieles an diesen Problemen schon antizipiert hat, vorhergesehen hat und dann eben den Vorschlag macht, zum Beispiel.
Genau, das kann man, also ersteres kann man sicherlich so sehen. Wobei, ich bin jetzt ganz erstaunt, also deswegen hatte ich auch zwischendrin bei der Vorstellung schon gesagt, ich will den Rest eigentlich jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil wir hatten es ja auch schon mehrfach, ne, haben wir schon, glaube ich, auch in ein, zwei Folgen gesagt, wir brauchen dringend mal eine Gerechtigkeitsdiskussion. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass du dich jetzt tierisch drüber aufregst, dass ich einen Text vorstelle, der massive Steuern erheben will.
Kommt noch, Sebastian. Warte, ich wollte in weihnachtlicher Stimmung harmonisch erstmal loben und auf milde Probleme hinweisen, bevor ich dann auf den richtigen Knackpunkt komme. Der ist aber tatsächlich
zum verbunden. Streit kommst.
Ja, ganz genau. Das ist doch so. Jetzt haben wir ein schönes Geschenk und versammeln uns unter dem Christbaum und jetzt gehen wir uns tierisch auf die Nerven und sind ungepflegt im Diskurs. Nee, ich meine, da kommen wir schon tatsächlich zu dem Punkt, den ich aber gar nicht jetzt also ungepflegt wegbügeln möchte, sondern erstmal noch darauf hinweisen möchte, was du schon erwähnt hast, dass damit natürlich Fragen auch der Gerechtigkeit verbunden sind. Zum Beispiel, wer muss denn für diese Schäden aufkommen? In der Situation, in der es eine direkte kausale Kette vermutlich gar nicht so gibt oder nicht in jedem Fall gibt. Also mein Handeln führt hier zu diesem Schaden dort. Das sind, glaube ich, vertrackte Gerechtigkeitsfragen, die unter anderem dann rauskommen, wenn man sagt, wenn Länder, die eine aufstrebende Ökonomie haben, dann sagen, ja, aber wir sollen jetzt hier CO2-Maßnahmen oder Klimamaßnahmen ergreifen, was unser Fortschritt hemmt. Und ihr habt uns das doch aber eingebrockt, also zahlt ihr. Und ich glaube, da steckt natürlich auch so ein bisschen die Frage nach dem Verursacherprinzip dahinter. Auch wenn direkte kausalen Ketten nicht gegeben sind, so würde man doch auch sagen, dass es sozusagen so einen generellen Effekt gibt, ja, an bestimmten Industrien und einer bestimmten ökonomischen Kraft oder wirtschaftlichen Kraft, industriellen Kraft und dem CO2-Ausstoß und den Problemen, die daraus entstehen. Also es werden vielleicht gewisse Schwellenwerte überschritten, zu sagen, so eine Art von Wirtschaften führt einfach über bestimmte Kausalketten natürlich dann dazu, dass woanders Menschen ihr Heim und Hab und Gut verlieren. Aber das gesagt, und das ernst genommen, müsste man doch aber dann überlegen, ob es wirklich Sinn macht, internationale Unternehmen und dann auch die reichen Milliardäre zu besteuern. Da habe ich schon ein bisschen ein Problem. Mir scheint immer sozusagen, das ist so ein ich weiß, Sebastian, aber das ist halt auch der leichte Weg zu sagen, ah ja, wo braucht man Geld, dann nehmen wir es halt von denen, die es haben. Und mir scheint das einfach zu nehmen, aus vielen Gründen schwierig. Die hängen unter anderem damit zusammen, dass die Stelle, die einfach nimmt, ein gewisses Legitimations- und ein Problem der politischen Autorität hat. Legitimation und politische Autorität bedeutet sozusagen die rechtmäßige Zueignung der Freiheit, von jemand anderen was nehmen zu können. Jetzt lass uns aber nochmal anders über. Ich will gar nicht nur, also das ist ein Kritikpunkt, den ich, glaube ich, grundsätzlich habe, im Kleinen wie auch im Großen. Mir scheint doch aber, ob es nicht andere Wege gibt, auf sozusagen die gleichen Leute vielleicht um Geld zu bitten und gleichzeitig Anreiz zu schaffen, die zum Beispiel auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Sowas wie zum Beispiel CO2-Zertifikate. Wäre doch eine Möglichkeit, was also heißt, jemand, der CO2 ausstößt, muss sich das Recht erkaufen, also Geld hergeben dafür, dass er das ausstößt und kriegt dann aber dafür das Recht. Und mit diesem Geld kann dann eben anderes finanziert werden. Und das scheint mir, glaube ich, also die Gruppen scheinen mir recht überlappend zu sein, derjenigen, die dann solche Zertifikate kaufen zu müssen. Und es scheint gleichzeitig doch der Fall zu sein, dass dann vielleicht der Anreiz gegeben ist, weil ich halt nicht das Geld ausgeben will, versuchen muss, meinen Ausstoß zu reduzieren. Dann hätte man sozusagen einen Gewinn auf zwei Seiten. Das finde ich immer irgendwie ganz plausible Lösungen und die auch irgendwie in so ein wirtschaftliches System einpassen und eben das Problem umgehen, dass ich da einfach nehme.
Also ich sag dazu jetzt, ich merke, wir hier braut sich was zusammen. Wir haben da, glaube ich, wirklich einen Dissens, und ich könnte jetzt auch noch ganz viel zu sagen, aber es ist ja die Entdeckung der Woche, ne? Es ging jetzt um deine Reaktion. Okay. Aber vielleicht sollten wir dieses Thema wirklich nochmal aufnehmen. Man könnte ja auch die abstrakte Frage nach Gerechtigkeit an solchermaßen vielleicht konkreteren Fragen aufhängt, dann nochmal diskutieren, ne? Weil ich glaube, da haben wir tatsächlich einen echten gepflegten Dissens natürlich.
Vielleicht hören wir auch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine Rückmeldung. Habt ihr da auch Lust drauf? Seht ihr diesen Dissens aufziehen und etwas sich zusammenbrauen, von dem ihr Lust hättet, weiterzuhören? Und welche konkreten Beispiele könnten wir denn angehen? Ja, aber okay, aber, Sebastian, genau, finde ich trotzdem eine interessante Entdeckung, und glaube ich, gibt Stoff zur Diskussion.
Genau, da kann man drüber diskutieren. Ich finde, da entzünden sich genau alle diese Fragen, ne, nach den verschiedenen Vorschlägen, auch sozusagen grundlegenden Ideen, die da dahinter stehen. Und die man dann alle mal diskutieren könnte. Aber jetzt bin ich gespannt, was du mir mitgebracht hast. Was Weihnachtliches, hoffe ich.
vielleicht etwas, was weniger deinen Zorn erregt als meine.
Als deinen vorher.
ich hatte gar keinen Zorn. Also jedenfalls habe ich was mitgebracht, was einerseits anschließt an auch so an unsere erste Folge auch so ein bisschen und an so die politischen Interessen, die wir haben, wie wir denn so in der Öffentlichkeit Entscheidungen finden und mit wem wir reden. Das war ja die Thema auch der ersten Sendung. Ja. Und gleichzeitig aber andockt auch an unser Arbeitsgebiet. Wir beschäftigen uns ja in der Arbeit doch sehr viel mit künstlicher Intelligenz und den ethischen Implikationen. Und da habe ich ein interessantes Paper mitgebracht, was gar kein philosophisches Paper ist, aber, wie ich finde, doch erhebliche Implikationen für die politische Philosophie hat und auch Diskussionsmöglichkeiten eröffnet. Das Paper ist in Science erschienen, 2024, vor kurzem. Der Erstautor ist Erstautorin sind Michael Henry Tesla und Michael A. Becker. Und es sind noch eine Reihe weiterer Autoren dabei, die bei Google arbeiten, zum Teil, und in Harvard und in Yale und in Oxford. Also doch sehr, sehr respektable akademische Institutionen und aus der digitalen Industrie, Google. Und das Paper ist überschrieben mit dem Titel AI can help humans find common ground in democratic deliberation. So, wir beschäftigen uns ja in unserer Arbeit mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, die Diagnosen erstellen, medizinische Diagnosen, Therapieempfehlungen geben. Und jetzt haben die hier eine künstliche Intelligenz, so ein Large Language Model, genutzt, um demokratische Deliberation, also demokratisches Miteinander überlegen und entscheiden zu vereinfachen und sagen, das hilft besser als ein Mensch. Die Idee, die sie haben, ist ganz grob so zusammengefasst, dass sie haben eben eine künstliche Intelligenz, und dann haben sie immer so Gruppen von fünf Leuten zusammengepackt, und die mussten eine Frage, oder die wurden konfrontiert mit einer Frage, mit irgendeiner ethischen Frage zu, das war in England oder UK, also zu, soll Great Britain wieder der EU beitreten, und Immigrationsfragen und so weiter. Und dann haben sie so Statements, wurden den Probanden präsentiert, und dann mussten sie zuerst also ihre Meinung zu diesem Statement äußern, auch sagen, ob sie dem zustimmen, dieser Aussage zu Immigration oder EU, Brexit. Und dann mussten sie einen kurzen Text verfassen, wie sie dazu stehen, warum. Und damit wurde eben die künstliche Intelligenz gefüttert.
Mit diesem Text, den die verfasst
haben. Das haben sie privat gemacht. Das ist auch eine Methode der politischen Deliberation. Ja, ja. Und die hat dann die künstliche Intelligenz hat dann was zusammengefasst, was also so eine Zusammenfassung aus all den Statements.
Mhm.
Und also hat dann hat dann Ranking erstellt, also 1, 2, 3, 4 Statements, von dem die KI dachte, sagen in Anführungsstrichen, das könnte Zustimmung finden. Und dann wurde dieses Ranking, wurde den Probanden wieder präsentiert und die konnten dann nochmal sich dazu äußern, also eine Kritik. Sie mussten also erst wählen, welches ja, genau, so muss man sagen. Sie mussten erst wählen, dann oder urteilen, welches finden Sie das Beste. Und die KI hat dann daraus sozusagen so ein Winner-Statement gefasst. Also auch kompliziert. Die legen das alles ganz kompliziert dar, wie das stattgefunden hat. Und dann ist ein Winner-Statement entstanden. Und dann konnten die Probanden nochmal sich dazu äußern.
Mhm.
Die KI hat es nochmal zusammengefasst und ein revidiertes Statement verfasst. Und am Schluss konnten die Leute die Präferenz äußern, ob sie jetzt das ursprüngliche oder das revidierte Statement, das Gruppenstatement akzeptieren. Die Idee hier ist, dass hinter dem Paper ist, dass, sagen die Autoren, dass die KI dabei hilft, so einen Common Ground, so einen gemeinsamen Grund, so einen gemeinsamen Ausgangspunkt zu finden. Genau. Mhm. Und das kann sie besser, sie haben das auch verglichen mit menschlichen, mit Menschen, die eben so ein Gruppenstatement fassen. Und das kann die den Ergebnissen zufolge besser. Also die Menschen haben immer dann gesagt, ja, sie wählen das, sie finden das, was die KI produziert hat, besser. Die haben dann eine ganze Reihe Variablen dann untersucht, also ob die Leute dann ihre Meinung ändern, ob da immer nur die Mehrheitsmeinung adressiert wird oder ob dann auch, zumindest in der Revisionsrunde, dann auch die Minderheitenmeinung dann auch nochmal vorkommen und haben da extrem positive Effekte gefunden. Und sie sagen jetzt nicht, dass das der Mensch nicht kann. Sie sagen, dass die KI eine effizientere, weniger zeitkonsumierende und skalierbare Methode ist, um Entscheidungen zu finden, sondern um Menschen zusammenzubringen und eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, die dann in den zum Beispiel politischen Entscheidungsprozess eingehen kann. Und ich, das finde ich total interessant, weil es uns nochmal, also finde ich, uns nochmal ein neues Anwendungsmodell gibt und auch die Frage, KI zerstört es irgendwie alles im Internet, haben wir nur noch Bubbles und lauter schlechte Effekte, was die Frage nochmal ändert hinzu, können wir nicht auch positive Effekte, können wir KI nicht auch nutzen, um uns eben zusammenzubringen und da ja sowas wie auch sozusagen eine Analyse dessen, was wir alle sagen, zu bringen, mit der wir dann alle zufrieden sind und dann in einen weiteren Entscheidungsprozess gehen. Das finde ich höchst interessant. Ich sehe auch einige Schwierigkeiten da drin, aber mich würde es interessieren, von dir zu hören, ob du das auch als so ein positives Anwendungsfeld findest und so ein ganz neues Anwendungsfeld sozusagen für KI, jenseits der Debatten über Angst und was die alles Schlechtes macht und so. Ja, das würde mich interessieren.
Ja, schwierige Frage. Also das reiht sich ja so ein bisschen ein. Du hast ja zum Beispiel auch von Effizienz, ne, von weniger Zeit brauchen, um sozusagen diese Aussagen dann oder das Winner-Statement, wie du es genannt hast, zu generieren. Das reiht sich für mich so ein bisschen ein in Diskussionen oder die Intuition, die ich dazu habe, reiht sich so ein bisschen ein in die Intuition, die ich habe mit Blick auf Diskussionen wie zum Beispiel KIs zur Unterstützung von Richtern. Wo dann ja auch gesagt wird, ne, das ist doch positiv, dass dann zum Beispiel bestimmte menschliche Faktoren, wenn das gut läuft, ausgeschlossen werden, ne, dass wenn das Lieblings-Football-Team des Richters am Vorabend verloren hat, ne, dann am nächsten Tag der erste Delinquent nicht sofort schlechtere Karten hat, ne, einfach weil der Richter schlechter drauf ist, jetzt ein blödes Beispiel zu nennen, ne. Und in größere Diskussionen generell darum, wie wir denn eigentlich KI vielleicht einsetzen könnten oder sollten oder müssten, ne, mit all dem, was sie schon kann, ne, vielleicht nicht nur, jetzt werde ich ein bisschen polemisch, um damit Geld zu verdienen, sondern sie, um eben.
Das mag's nicht, gell?
Nee, sondern um eben sozusagen auch im, letztlich auch im moralischen Sinne, was Gutes damit anstellen zu können, ne? Das sind so, sozusagen irgendwie die beiden, Rahmen für meine Intuitionen, die ich da habe. Ne? Und meine erste Reaktion, als du das jetzt so erzählt hast, war, ich finde, dass, also erstmal, wenn das tatsächlich zuverlässig so funktionieren würde, wie du das jetzt beschreibst, ja, dann hat es ja erstmal was Gutes an sich. Ja, das würde ich jetzt erstmal so vorne wegchecken, Komma, aber ich finde, und da waren mir jetzt vielleicht auch einfach ein paar Sachen noch nicht klar genug, ich finde, dass das von vielen Faktoren abhängt, die dann aber wiederum dazukommen, die eine solche künstliche Intelligenz zumindest noch nicht und auch absehbar nicht bearbeiten wird können. Ne? Also das sind zum Beispiel hängt es stark von der Situation und auch der Form der Deliberation ab, die da stattfindet. Ne? Also wenn das ein Deliberationsprozess ist, gibt's ja auch, ne, in denen Leuten wirklich in Gruppen zusammensitzen und eine Frage, ein Thema diskutieren. Es klang jetzt so ein bisschen, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass die quasi erstmal, dass die gar nicht wirklich zusammensitzen, sondern dass irgendwie erstmal zu Hause jeder für sich diese Frage beantworten. Vielleicht habe ich es aber falsch verstanden. Aber wenn das Situationen sind, in denen eine Gruppe von Personen zusammensitzt und eine Frage, ein Thema diskutiert mit Blick auf eine bestimmte Lösung oder zu einer Lösung kommen soll, dann hat man dabei ja normalerweise auch einen Moderator, eine Moderatorin. Und das ist jetzt ein ähnlicher Punkt, der zum Beispiel auch in diesen KI sollen Richter unterstützen Debatten gebracht wurden. Deswegen kam ich da drauf. Dann geht es ja vielleicht an bestimmten Punkten auch um, ich überschreibe es jetzt mal, um eine gewisse Menschlichkeit, die wir da einer solchen Moderatorin abverlangen. Ne? Also ganz banal gesagt, ne, wenn die Diskussionen, wenn die Dissense etwas ungepflegt werden, wenn die Diskussionen ein bisschen überbordend werden oder wenn ein Moderator, eine Moderatorin merkt, dass eine oder zwei Personen sich jetzt in dieser Auseinandersetzung, dass da irgendwas schiefläuft, sie sich nicht mehr wohlfühlen, sie ihre Positionen nicht mehr einbringen können oder auf der anderen Seite vielleicht Positionen eingebracht werden, die man vielleicht besser nicht einbringen sollte, Stichwort Extremismus, da kommen wir, ne, wieder zurück, dann hat eine gute Moderatorin, handelt das ja auf eine bestimmte Art und Weise, ne? Und fängt das menschlich und als Mensch eben auf. Ist für mich schwer vorstellbar, ne? Sondern das, worauf eben der Einsatz einer solchen KI abzielt, ist eben Effektivität, Effizienz, und wir können jetzt noch ein paar weitere Aspekte vielleicht nennen, ja, die aber allesamt, denke ich, nichts damit zu tun haben. Und meine Rückfrage wäre dann, wollen wir denn solche Prozesse eben nicht auch, zumindest in bestimmten Situationen, so gestalten? Ja, vielleicht auch nochmal, das kommt auch dazu, abhängig davon, wer genau die an einer solchen Diskussion konkret Beteiligten sind. Das wäre auch nochmal ein Unterschied. Sind das alles zum Beispiel Politprofis, ja, sage ich jetzt mal, oder sind das Bürgerinnen und Bürger wie du und ich, ja, die jetzt in so eine Diskussion geworfen werden und wo dann vielleicht bestimmte Situationen auch nochmal eher entstehen können. Na? Und das wäre sozusagen ja, meine Rückfrage, wollen wir solche eben jetzt überspitzt gesagt rein auf Effektivität, Effizienz getrimmten Prozesse oder wollen wir Prozesse, die eben gerade an den entscheidenden Punkten auch von einer gewissen Menschlichkeit vielleicht mitgetragen werden?
Ja. Ich teile deine beiden Punkte voll und ganz, dass es eben sich einreiht in sozusagen eine Ausweitung auch der Nutzung. Ich dachte mir immer, kann nicht eine KI uns die besten Gesetze bringen, ja. Aus sozusagen der Geschichte der Gesetze, der Datensatz ist immens, und wo funktionieren dann Gesellschaften? Und in so eine Ecke würde ich das setzen, und das finde ich zunächst mal positiv. Wir können sozusagen die positiven Effekte der Technik nutzen.
Ja.
Und ich teile aber auch deinen zweiten Gesichtspunkt. Meine erste Reaktion, als ich das gelesen war, habe, ja gut, aber das sind natürlich sehr spezielle Bedingungen, die Leute brauchen.
Ja, genau.
Eine Situation, die benötigt Menschen, die gewillt sind, auf eine moderate und gemeinsam oder gesellschaftsorientierte Art und Weise zusammen zu deliberieren.
Ja.
Und das sind die gerade nicht die, die also extreme Meinungen haben, um den Diskurs zu zerstören. Und es sind eben auch nicht die, die gar nicht wollen, dahin sich zu setzen, mit anderen Menschen zusammenzusetzen. Und das ist das, warum ich dachte, es schließt natürlich an unsere Debatte an.
Ja.
Aber sie beantwortet sie nicht, sondern sozusagen sie nimmt jetzt einen Teil der Leute her und sagt, und das kann ich verstehen, das ist ja super, wenn wir so ein Tool haben, was es tatsächlich vielleicht effizient macht und vielleicht Menschen auch dazu bringt, dann solche Statements zu akzeptieren, wenn sie wissen, die sind neutral oder die funktionieren gut, finde ich super. Aber das löst nicht das richtige Problem. Du hast es jetzt mit dem Bedarf nach dem menschlichen Faktor genannt. Ich hätte gesagt, das braucht noch eine große Menge an politischer Philosophie davor,
natürlich.
Die uns zum Beispiel solche Fragen beantworten, und das tut es eben nicht. Welche Meinungen sind denn überhaupt zulässig?
Ja, genau. Also so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Mir ging es wirklich um ganz konkrete Situationen und die Vorstellung, da es gibt jetzt eine Diskussion zu einem wichtigen politischen Thema, ne? Und dann kriegen sich zwei oder mehr Leute eben so in die Haare, dass man das jetzt überhaupt erstmal wieder menschlich auflösen muss, um dann weiter daran zu arbeiten. Ne? Natürlich hast du völlig recht, dass da ganz wieder tiefe philosophische Probleme noch dahinter liegen, die man erstmal, Entschuldigung, lösen müsste, ne? Oder Vorschläge erarbeiten müsste.
Genau. Oder beziehungsweise das Tool, was ich vorgestellt habe, was in diesem Paper vorgestellt wird, ist eben nicht die Lösung vielleicht für viele Probleme in der Philosophie, aber auch in der echten Welt. Und das sagen die Autoren aber. Also der Fairness halber muss man das natürlich auch sagen, dass sie den Nutzen eben schon einschränken und auch sich der Probleme bewusst sind, die dahinter stecken.
Ja.
Also sie sind sich dessen bewusst, und ich dachte mir, okay, das hat eine gute Seite, aber es ist schon eine sehr spezielle Situation, für die das geeignet ist.
Ja.
Die echte Welt macht da noch, und auch die eben politische Philosophie macht da noch Probleme. Das Interessante, damit möchte ich dann schließen, also wir haben da keinen Dissens, glaube ich, ähnliche Intuitionen dazu.
Da mal ausnahmsweise, Andreas, mal kein
Dissens. Ja, dann enden wir doch diese Entdeckungen auf eine harmonische Art und Weise. Der Familienstreit, den hatten wir kurz angedeutet. Naja, ich will nur noch sagen, die nennen, das Ganze ist nämlich lustig, The Habermas Machine.
Okay. Okay, aber das setzt dem Ganzen ja fast noch die Krone auf, also
Und ich bin da drauf gekommen, auf dieses Paper über einen Blog, Political Theory, Habermas and Rawls. Und da wurde das vorgestellt, und in dem Blogbeitrag von Thomas Gregersen, der betreibt den Blog auch, wird zu Recht darauf hingewiesen, dass der Habermas da etwa nicht ganz richtig.
Deswegen habe ich gerade gesagt, es setzt dem Ganzen ja noch die Krone auf. Also,
genau. Nicht ganz richtig zitiert wird. Ja. Die Autoren suggerieren oder schreiben, dass also Habermas der Meinung sei, dass wenn Personen, rationale Personen miteinander deliberieren, überlegen, dass dann Agreement, also Einigkeit herrschen werde. Und das weist der Blogbeitrag, den wir, wie die Paper übrigens auch, verlinken werden nochmal nach, dass das nicht so ist.
Ja.
Dennoch, glaube ich, gibt es Situationen, in denen sowas helfen kann. Ich glaube, in vielen wohlmeinenden Gruppen, von Politik bis klein, kann, glaube ich, so eine Formulierung eines eines Ausgangspunkts, glaube ich, hilfreich sein. Ja. Und damit haben wir hier Einigkeit und auch der Habermas-Maschinen Gerechtigkeit.
Ja. Als rein rational debattierende Wesen, ne, haben wir hier Einigkeit.
Ja, genau. Also, unter idealen Bedingungen.
Unter idealen Bedingungen, genau.
Debattieren wir.
Genau, wobei ich habe so ein leichtes Knacken auf dem Ohr. Also ich weiß nicht, ob es ideale Bedingungen sind.
Ach so, ja. Vielleicht muss man das noch sagen. Auch uns tut es sehr leid. Wir haben ein bisschen nicht ganz ideale Audiobedingungen immer. Ihr werdet es gehört haben. Es gibt ein Knacken. Manchmal ist die Lautstärke nicht ganz angepasst. Wir bitten da sehr um Entschuldigung. Wir arbeiten dran. Ja. Wir können versichern, wir werden das verbessern. Wir hoffen, dass es euch nicht abhält, uns zu hören. Bleibt so ein bisschen dran. Das wird auch noch mal besser, je professioneller wir werden. Wir sind schon so semi-professionell, aber am Audio können wir auf jeden Fall arbeiten. Das werden wir auch tun.
Müssen wir noch mal, es muss dann im Zweifel doch noch mal anderes Equipment.
Noch idealere Bedingungen.
Noch idealere Bedingungen. Da könnten wir jetzt alle, das lassen wir jetzt.
Geh mal in die Weihnachtsferien.
In die Weihnachtsferien. Nee, erstmal nochmal, also vielen Dank für den Text, den werde ich mir sicherlich auch nochmal angucken. Das ist sehr spannend und auch das wirft wieder eine Menge Fragen auf. Vielen Dank. Ich wollte auch nochmal Danke sagen. Wir haben doch mehr Hörer jetzt in den ersten, wann haben wir angefangen? Im Oktober, ne? Also in den ersten 3 Monaten gehabt, als ich es zumindest gedacht hätte, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht uns natürlich froh. Wir haben natürlich auch gesehen, welche Folgen, sag ich mal, jetzt besonders gerne angehört wurden. Auch darüber haben wir uns schon und werden uns noch so unsere Gedanken machen. Überhaupt, das können wir, glaube ich, auch schon ankündigen, wird sich vom Zeitplan nochmal ein kleines bisschen was ändern im neuen Jahr, aber das können wir dann vielleicht in der ersten Folge im neuen Jahr nochmal sagen. Hast da du noch was?
Warten wir jetzt noch nichts.
Ja.
Nee, ich schließe mich dem Dank an, Sebastian, und an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich finde es bombastisch zu sehen und zu lesen und zu hören und mitzukriegen, dass ihr uns hört, dass viele das anhören, und wir freuen uns nach wie vor auch über direktes Feedback, auch zu Themen, die ihr gerne nochmal hören wollt, und auch zu Kritik, was wir falsch gesehen haben. Der Sebastian mehr vielleicht als ich, aber das dürfte ruhig auch sagen. To the contrary. Naja, nee, ich auch natürlich ein bisschen. Also jetzt Spaß beiseite. Ich finde es super. Ich freue mich da total und es macht Spaß. Und wir haben so ein paar kleine Änderungen, Neuerungen, über die wir euch dann im nächsten Jahr auf dem Laufenden halten und informieren. Die nächste Folge, also wir gehen jetzt wirklich in die Weihnachtspause.
Ja.
In die wohlverdiente. Ja. Und die nächste Folge kommt dann am Freitag, den 10. Januar raus. Was machst denn du in den Ferien, Sebastian? Schon Pläne? Oder nee, Ferien, also in den Weihnachtszeit?
Ja, so halbwegs. Also wir kriegen Heiligabend Besuch, 25. auch. 26. ist noch ein bisschen fraglich. Dann ist tatsächlich bisher bis Silvester noch gar nichts geplant, worüber ich bisher noch auch total froh bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwas wird sich dann schon wieder ergeben. Silvester werden wir sicherlich auch was machen. Sind wir noch ein bisschen am Überlegen gerade. So vielleicht sogar 2-3 Tage länger. Mal gucken. Schön. Und dann ist es auch schon wieder soweit, dass zum Beispiel wir aufnehmen müssen, Andreas.
Ja, wir sehen uns in den Ferien im neuen Jahr und nehmen da auf. Da freue ich mich schon.
Da wird der Sound auch wieder besser sein.
Da wird der Sound besser sein.
Da wird der Sound besser sein.
Sehr schön.
Alles klar. Dann
ja, wunderbar.
Würde ich sagen, oder ich hoffe, ich wünsche allen schöne Feiertage, einen guten Rutsch oder Übergang ins neue Jahr. Wir hören uns am 10.1. wieder und bis dahin und ganz besonders an Weihnachten natürlich, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
Und ich habe noch was hinzuzufügen. Aloha und Mele Kalikimaka. Frohe Weihnachten auf Hawaiianisch.